HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Jazz. Eigenartiges Wort mit vier Buchstaben. Jazz. 11. September der Rhythmik. Nach dir wurde alles anders. Kann es nach Jazz noch so etwas wie Musik geben?
Nirvana, Led Zeppelin, viel Rockmusik. Pink Floyd ganz lang. Über Frank Zappa kam ich dann zu Miles Davis, aber elektronische Phase von Miles Davis.
Also im Endeffekt befruchtet sich alles gegenseitig. Wenn ich jetzt Pop spiele, lerne ich für mein Jazz was. Wenn ich Jazz spiele, lerne ich für die Popmusik was.
You can play jazz.
Jazz kann genauso langweilig sein, wie Rock langweilig sein kann. Miles Davis hat gesagt, es gibt nur zwei Arten von Musik, gute und schlechte.
Jazz, das ist wie Bürgerkrieg und Panettone. Die unschuldige Zivilbevölkerung leidet immer am meisten.
Jazz polarisiert. Für die einen gibt es keine freiere Musik ohne Vorgaben, oft genug auch ohne Noten, spielerisch, dem Moment verhaftet, der schon zeigen wird, wohin die Reise geht. Wo Musiker sich gegenseitig vorantreiben, sich Raum geben und gemeinsam im großen Ganzen aufgehen. Eine Musik, die mit tradierten Melodien und Rhythmen macht, was sie will, ein Rausch. Für die anderen klingen Synkopen wie Schluck auf. Kaum eine Phrase lässt sich mitsingen, das ist für sie verkopft und sperrig. Musik von Nerds, die in endlosen Soli die Muskeln ihrer Instrumente spielen lassen, um von einer winzigen In-Crowd bewundert zu werden. Den Jazz gibt's aber sowieso nicht. Vom New Orleans Jazz über Swing und Bebop bis zum Cool, Modern, Free oder Acid Jazz ist der Soundtrack von mehr als einem Jahrhundert extrem vielfältig. Vielleicht kann man sich noch auf ein paar Basics verständigen. Die Blue Notes, Terzen zum Beispiel, die immer ein bisschen tiefer und trauriger klingen als im klassischen Dur oder Improvisation, Offbeat, federnder Swing. Aber nicht mal das muss zutreffen. Schauen wir heute Abend also anlässlich des 52. Deutschen Jazzfestivals auf das Phänomen Jazz in HR2 Kultur. Der Tag, wer hört denn sowas? Jazz ist anders. Anders, aber gut, findet unser Börsenreporter Sebastian Schreiber. Das mag jetzt erstmal abwegig klingen, dass wir zum Einstieg in die Sendung auf ein ganz anderes Parkett gehen. Aber Sebastian ist aufgefallen, dass wesentliche Charakteristika des Jazz gerade dort geschätzt werden.
Der Sound von Miles Davis, hier der Titel Milestones, aufgenommen 1958, einer von vielen, die heute legendär sind.
Miles war zu jeder Zeit stilbildend. Egal, was er gemacht hat, es war was Eigenes.
Andreas Dittinger war das, Jazzpianist aus Mainz. Er weiß, wie mächtig die Kraft der Innovation sein kann. Nicht nur als Erfolgsfaktor in der Musik, sondern auch in der Wirtschaft und an der Börse. Dittinger kennt beide Seiten. Er studierte BWL in den USA, kehrte dann aber zurück zur Musik als Pianist mit eigenem Jazz-Trio und als Dozent der Hochschule für Musik in Mainz. Musik und Börse, zwei Welten, in denen es um den richtigen Einsatz geht.
Ich kann die schönsten Noten spielen, ich kann die schönsten Lines spielen, ich kann die tollsten Harmonien hintereinander setzen. Wenn ich nicht verstehe, wann ich die zu setzen habe und wenn ich auch nicht verstehe, wann ich sie nicht zu setzen habe, Stichwort rausgehen, reingehen, dann werde ich nie den Effekt erzielen, den ich haben will.
Timing ist alles, im Jazz und auch an der Börse, also an dem Ort, an dem die Zukunft gehandelt wird. Und wie die aussieht, will Gertrud Traut möglichst genau wissen. Sie ist die Chefvolkswirtin der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen, und sagt, die Welt der Musik sei der Welt der Wirtschaft in vielem ähnlich.
Es geht um Stimmungen, es geht aber auch viel um Intuition. Also unsere Aufgabe ist ja rauszubekommen, was machen die Marktteilnehmer morgen oder übermorgen. Also wir brauchen auch Intuition, um zu antizipieren, was als nächstes passiert. Das ist das, was wir mit Prognosen machen, auf Basis natürlich auch von Modellen. Aber das letzte Quäntchen ist immer das Qualitative, man könnte es auch das Kreative nennen.
Intuition und Kreativität, Dinge, die gar nicht so weit weg sind von der Improvisation, auch ein zentraler Bestandteil, der Jazz und Börse vereint.
Wir müssen mal vorne stehen und unser Solo spielen und mal müssen wir defensiv sein und uns im Aktienhandel zurückhalten.
sagt Markus Koch. Der Börsenjournalist berichtet aus New York von der Wall Street und er spielt seit Jahren selbst Jazzklavier.
Wenn ich mir die Wall Street der letzten 30 Jahre anschaue, der Boom der Internetunternehmen, die Auferstehung der Kryptowährungen. Auch das hat sehr viel mit dem Willen zu tun, vielleicht auch mal zu scheitern.
Der Mut zum Risiko, aber auch solides Handwerk. Im besten Fall ergänzen sich diese beiden Elemente zu einem stimmigen Gesamtbild. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, ganz egal, wo die am Ende auch liegen mögen, auf der Bühne oder dem Börsenparkett.
Nun hat Sebastian Schreiber ein paar Stichworte genannt wie Timing, Stimmungen, Intuition, etwas antizipieren, was für Börse und Jazz wesentlich ist. Das wollen wir vertiefen und auf die Ästhetik und das Wesen des Jazz näher eingehen, zusammen mit Peter Kemper. Er ist Musikkritiker, Jazz-Experte, hat 30 Jahre lang das Deutsche Jazz-Festival mitverantwortet und ist Juror beim Preis der Deutschen Schallplattenkritik in der Sparte zeitgenössischer und Modern Jazz. Guten Abend.
Grüße.
Herr Kemper, gemeinhin wird der Jazz ja, wie wir auch gerade gehört haben, mit Improvisation verbunden. Ist es die eigentliche DNA des Jazz?
Also das ist eine ewig lange Diskussion, worin sozusagen die Identität des Jazz besteht. Improvisation ist ein wesentlicher Faktor, aber ist nicht ausreichend. Dazu kommt, Sie haben es vorhin auch schon angedeutet, der besondere Swing oder anders gesagt die besondere Zeitlichkeit des Jazz, das die Wahrnehmung sozusagen des Rhythmus, die ein anderer ist als in der Rockmusik als oder in der Klassik. Ja, da werden Noten verschleppt, die haben den Offbeat genannt, das Timing. Dazu kommt, und das finde ich wesentlich, weil es auch bisher in der Jazzforschung ein bisschen vernachlässigt worden ist, ist auch der besondere Sound des Jazz. Also man hört sofort, ob es Jazz ist oder nicht. Ja, nicht nur aufgrund der Instrumentierung, sondern auch aufgrund der Phrasierung. Vor allen Dingen aufgrund der Benutzung der Instrumente. Also ein Saxophon wird beispielsweise in der klassischen Musik völlig anders gespielt als im Jazz.
Kommt ihr eigentlich sogar aus Deutschland?
Adolphe Sachs, ja, also der Erfinder, hatte das zunächst mal als Instrument für die Marschmusik konzipiert, aber als Afroamerikaner das Saxophon in die Finger bekamen, da wurde das sozusagen ein Black Instrument. Die haben nämlich sozusagen die afrikanische Tradition, die Sprachlichkeit, den vokalen Sound in den Jazz und damit auch in das Saxophonspiel hineingebracht. Das gleiche gilt für andere Blasinstrumente wie Posaune, Trompete, wie auch immer. Also ich will damit sagen, dass der Sound des Jazz auch ein Spezifikum ist.
Weil das immer so ein bisschen schlingernd dann auch klingt oder auch so Dirty Tones hervorkommen.
Ja, Dirty Tones ist eigentlich ein gutes Stichwort. Man benutzt die Instrumente ein bisschen anders und man hat sich eben solche europäischen Instrumente, also Afroamerikaner, haben sich das Anfang der 20er Jahre anverwandelt sozusagen, dieses Instrument. Man hat das gespielt im Grunde wie ein Blues-Instrument, wo auch Töne gedehnt werden, Glissandi, Bendings, man hat Noten gedehnt. Das ist in der europäischen Klassik völlig verpönt.
Sie sind gerade eingegangen auf Europa und die USA. Wir reden ja oft über den Jazz, aber Jazz ist eben nicht gleich Jazz. Was ist denn da der Unterschied zwischen dem europäischen und dem US-amerikanischen Jazz?
Ach, das ist eine gute Frage. Es ist ja, wir haben ja im Moment eine Situation, wo es den Jazz sowieso nicht gibt, aber es gibt auch nicht mehr nur den euroamerikanischen, den europäischen oder den afroamerikanischen. Es gibt so viele Subszenen, also im Grunde Kleinst-Communities, wo sich bestimmte Stile entwickeln, wo die auch gutiert werden. Und ich meine, der Unterschied zwischen dem, das ist auch eine ewig lange Diskussion schon in der Jazzforschung, der Unterschied zwischen dem europäischen oder damit auch dem deutschen und dem amerikanischen ist natürlich, das darf man nie vergessen, der Quellcode des Jazz ist afroamerikanisch. Der wurde von Schwarzen, die großen Innovatoren der Jazzgeschichte, ob Sidney Bechet, Louis Armstrong, Charlie Parker, wie sie alle heißen, Miles Davis wurde eben genannt, diese Innovatoren waren alles Schwarze. Ja. Und diese Tatsache, dass es sich ursprünglich dabei doch um eine Musik handelt, die von Afroamerikanern im Grunde als den größten kulturellen Beitrag der USA erfunden wurde, der wird heute weitgehend vergessen, weil die Jazz-Szene hat sich im Grunde verselbstständigt. Es gibt so viele Stile, die sich abgelöst haben von diesem afroamerikanischen Ursprung und die überspielen den hauptsächlich. Deshalb, ich habe kürzlich ein Interview gemacht mit Archie Shepard, ein großer Innovator auch und Vorkämpfer sozusagen in Anführungszeichen des politischen Jazz, der Fire Music in den 60er Jahren. Und der sagt, die Schwarzen müssen heute wieder stolzer auf ihre Errungenschaft sein, den Jazz mal erfunden zu haben.
Ist das denn tatsächlich ein Problem, wenn sich das vermischt?
Das ist kein Problem. Das ist auch keine wertende Aussage. Ich sage damit nicht, dass europäischer Jazz oder deutscher Jazz langweiliger ist oder schlechter gespielt wird. Im Gegenteil. Es ist nur so, dass für Afroamerikaner der Blues und der Jazz, das ist wichtig für ihr Selbstverständnis. Das ist auch immer ein soziales Statement. Für Europa ist das immer ein kunstmusikalischer Beitrag gewesen.
Jetzt haben wir Miles Davis gehört. Vorhin wurde zum Beispiel So What eingespielt, der zum Inbegriff des modalen Jazz wurde. Also modal bedeutet, das Stück stützt sich jetzt nicht auf Dur oder Moll, sondern auf eine Kirchentonart des Mittelalters. Genau, oder Summertime, ursprünglich aus dem Musical Porgy and Bess. Möglicherweise ist es ja auch kein Zufall, dass gerade diese Stücke eben gerade so oft zu hören waren. Denn jenseits der Jazz-Szene ist Miles Davis vielleicht noch einer der letzten Jazzer, mit dem ein größeres Publikum was anzufangen weiß oder ihn kennt. Ist Jazz nur noch eine Nische oder sowas wie für Eingeweihte?
Also, weil Sie Miles Davis ansprechen. Miles Davis hatte immer sozusagen das Ziel, dass seine Musik mal aus den Musicboxen in Harlem klang. Das hat er leider nie erreicht. Er hat da viele Kompromisse, ist er dafür eingegangen. Ja. Er hat Disco-Jazz gespielt, er hat Electric-Jazz gespielt, er hat sich Rapper in die Band geholt. Also er hat sich versucht, er hat immer versucht, sich dem Zeitgeist anzupassen, um jüngere Leute zu erreichen und vor allen Dingen die Black Community. Nochmal kurz zurück zu dem. Das große Problem war ja, dass im politisch gefärbten Jazz der 60er Jahre die Zuhörer fast ausschließlich Weiße waren. Ja, weiße Mittelklasse. Der Free Jazz hat eigentlich die schwarze Community nie erreicht. Die konnte damit wenig anfangen. Die haben Soul, Blues, Funk und so weiter gehört, aber keinen Free Jazz.
Und wen erreicht der Jazz heute?
Also er erreicht viele junge Leute, habe ich das Gefühl. Man sieht es daran, es gibt immer mehr Plattenproduktionen. Es gab noch nie so viel Plattenproduktionen, weil es einfach so einfach geworden ist, eine Platte aufzunehmen, zu produzieren von jungen Leuten. Auch viele Musikerinnen, muss man ausdrücklich mal dazu sagen, die den Jazz auch für sich als ein Experimentierfeld entdeckt haben. Das ist die Produktionsseite. Auf der Rezeptionsseite wird Jazz nie eine Massenmusik werden. Dazu ist er einfach ein bisschen zu komplex und vielleicht auch zu anspruchsvoller. Man kann zu Jazz schon tanzen, aber die Tatsache auch, dass es überall in jeder Stadt fast heute ein kleines Jazzfestival gibt, zeigt eigentlich, der Jazz ist nicht tot.
Sie widmen sich jetzt schon ein halbes Leben gewissermaßen dem Jazz. Sie hätten sich ja zum Beispiel auch auf Klassik konzentrieren können. Was macht für Sie die Faszination aus?
Gute Frage. Also der Jazz hat für mich immer so ein bisschen so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so eine existenzielle Bedeutung gehabt. Ja, der Jazz, Sie haben es vorhin gesagt, erzählt von Anfängen, von Scheitern, von Neuanfängen, von Wiederaufstehen, von Niederschlägen, von Dramen letztlich auch. Er rüttelt einen auch immer wieder ein bisschen auf, dass man nicht zu selbstgefällig wird. Er lässt einen vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch bleiben. Also ich fand den Jazz immer eine sehr ermutigende und letztlich auch aufklärende Musik.
Peter Kemper, Musikkritiker und Jazz-Experte, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Die Entstehung des Jazz, ein großes Mysterium, nicht bei Helge Schneider, dem unnachahmlichen Musikclown, Improvisator, Rockmusiker, der übrigens auch ein exzellenter Jazzer ist. Er spielt Klavier, Hammond-Orgel, Cello, Kontrabass, Schlagzeug, Gitarre, Saxophon, Trompete und Querflöte. Helge Schneider braucht gerade mal ein paar Dutzend Sekunden für 1,5 Millionen Jahre Jazzgeschichte. Jazz, das ist für ihn aufrechter Gang.
Der Jazz entstand. Tja, da muss ich aber ganz weit zurückgreifen. Als die Menschen laufen lernten, entstand ein anderer Rhythmus als der, als sie noch auf allen Vieren gekrochen sind. Das Laufen, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, war ein bisschen wie ein Herzschlag in demselben Rhythmus. Dum, 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 dum. Da machte sich schon langsam der Jazz bereit. Aber es dauerte sehr viele Jahre, ein paar Millionen Jahre, bis dann endlich jemand im Müll eine Trompete gefunden hat und gedacht hat, was ist das denn? Und die hat er dann verschenkt an jemanden, den wir heute nicht mehr kennen. Der hat dann so ein bisschen darauf gespielt, und zwar indem er spazieren gegangen ist. Da hatte er schon den Rhythmus drauf. Und dann hat er darauf gespielt. Ich mache das mal vor. Ich habe hier eine Trompete.
Ein Auszug aus insgesamt 10 Kapiteln über Jazz, die Helge Schneider für die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet hat, zu finden in der Audiothek von br-klassik.de. Es gibt im Grunde zwei große Strömungen, speziell im deutschen Jazz, den unterhaltenen Jazz in Clubs und dann eine Art moderne Kunstmusik, man könnte auch sagen eine Art akademischer Jazz. Beides haben wir hier in Frankfurt, denn hier wurde 1928, übrigens unter lautem Protest, weltweit die erste Jazzklasse eingerichtet. Zum Vergleich, in den USA geschah das erst in den späten 40er Jahren. Neben der Lehre ist auch der rauchige, jedenfalls früher rauchige Club in Frankfurt eine Institution. Der Jazzkeller in der kleinen Bockenheimer Straße, früher als Jazzgass in aller Munde, 1952 von Carlo Bruländer als Domicile du Jazz gegründet. Hier entwickelten sich auch Jazzgrößen wie die Brüder Mangelsdorf. Emil Mangelsdorf ist inzwischen 96 Jahre alt, übt immer noch stundenlang am Tag Saxophon und geht durchaus auch mit dem Krückstock auf die Bühne.
Ich habe das große Glück, dass ich irgendwann mich dazu durchgerungen habe, das ist mir auch nicht schwer gefallen, die Musik zu machen, die mir Spaß macht, an der ich richtig Freude habe. Und ich glaube, das beeinflusst meine Lebensqualität ganz entschieden.
Vielleicht ist es das Geheimnis eines langen, glücklichen Musikerlebens. Einfach das spielen, was Spaß macht. Und diesen Song hier hat Emil selber komponiert. New Start heißt er, Neustart. Eingespielt hat er ihn zusammen mit dem Gitarristen Attila Zoller. 1957 war das. Die Musik so quicklebendig wie Mangelsdorf selber. Saxophon übt er heute noch jeden Tag bis zu 3 Stunden und er gibt regelmäßig Konzerte. Und die sind genauso regelmäßig auch ausverkauft. Der New Start aber, der Neustart nach dem Krieg, war für den Musiker gar nicht so einfach. Er hatte Krieg und Gefangenschaft hinter sich.
Und als ich zurückkam, dann fing ich ja eigentlich wieder von vorne an. Meine Finger fühlten sich also an wie Holzknüppel und waren total steif von der schweren Arbeit, die ich in der Zeit zu leisten hatte.
Aber Mangelsdorf übt und spielte, entdeckte für sich das Altsaxophon und er war dabei, als der Jazz in Frankfurt groß wurde, international, befreit von den Verboten der Nazis und befeuert vom Einfluss der amerikanischen Soldaten und ihrer Musik.
Die ersten Nachkriegsjahre, die waren für die ganzen Musiker in Frankfurt eigentlich sehr wichtig, weil Frankfurt eh eine Metropole des Jazz war. Und weil wir halt, ja, wir waren eigentlich recht gut innerhalb Deutschlands betrachtet mal, nicht? Die Frankfurter Musiker hatten sich doch einen gewissen Namen gemacht. Und ich hatte das große Glück, dass ich mit ein bisschen Hilfe meiner Freunde so sehr schnell in den amerikanischen Clubs, in den Bands mitspielen durfte. Da hat mein Musikerleben eigentlich erst dann richtig begonnen.
Wobei, Jazz gespielt hat Mangelsdorf auch schon vorher im nationalsozialistischen Deutschland, als die amerikanische Musik offiziell verpönt war. Schon rein äußerlich unterschieden sich die jungen Jazzer mit den längeren Haaren deutlich von der Hitlerjugend. Sie gerieten ins Visier der Gestapo, wurden bedroht und verhört. 1943 wurde Emil Mangelsdorf verschleppt, eingesperrt und geschlagen. Die Nazis machten ernst.
So war ich dann also erst im Arbeitsdienst und dann war ich noch im Ertüchtigungslager 6 Wochen, dann als Rekrut ausgebildet worden und schließlich nach Russland sozusagen als Kanonenfutter geschickt und habe dort auch die Kapitulation 45 erlebt und blieb dann noch 4,5 Jahre in Gefangenschaft.
Eine lange Zeit ohne die geliebte Musik, ohne den Jazz und dann der Neustart nach dem Krieg. Der Mut und die Kraft, für seine Kunst zu kämpfen und für sie zu leiden, machen Mangelsdorf zu einem ganz besonderen Musiker. Und seine Kreativität, seine Virtuosität und der Spaß an der Musik tragen ihn bis heute.
Emil Mangelsdorf, ein Mann mit eigenem Kopf und Kurs, von dem er sich seit fast einem Jahrhundert auch nicht abbringen lässt. Und das sagt man ja auch über den Jazz insgesamt. Der kümmert sich nicht drum, was sich so gehört und öffnet deshalb idealerweise neue Türen, bedient sich vieler Stile und Einflüsse. Vorhin haben wir ein Beispiel von Miles Davis gehört, dass selbst Musicals und Kirchentonarten Eingang gefunden haben in den Jazz. Seit einer ganzen Weile schon sind es auch Turntables und Sampling, die Remix-Kultur und Dancefloor, Folklore und Ethno und vieles mehr, was wir besprechen möchten mit Wolf Kampmann, Musikjournalist und Schriftsteller. Er ist Autor und Herausgeber des Rowohlt Rock Lexikon, das Reclam Jazz Lexikon, außerdem Berlin auch Lehrbeauftragter für Popgeschichte und für Jazzgeschichte, als ein Mann für alle Sparten. Guten Abend.
Hallo.
Herr Kampmann, Jazz ist dazu angetan, alles aufzusaugen, sich immer neu zu wandeln, neue Gestalten anzunehmen, eine Kunst der freien Töne. Wenn Sie auf die jüngere Zeit zurückschauen, stechen da irgendwelche Stile, Musikrichtungen hervor, derer sich der Jazz aktuell bedient?
Naja, der Jazz ist ja immer eine Verhandlung aus Tradition und Avantgarde und insofern greift der Jazz auf der einen Seite sehr stark auf seine eigenen Traditionen zurück, gerade im Moment wieder. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Allianzen mit der Popkultur, gerade mit der elektronischen Musik und mit dem Hip-Hop, teilweise auch mit dem Rock, und insofern versucht der Jazz sich auch immer wieder neu aufzustellen. Ich meine, wenn wir von dem Jazz reden, müssen wir ja von ganz vielen unterschiedlichen Sozialisationen reden, die von Dixieland bis zu Laptop-Improvisationen reichen.
Umgekehrt hat aber auch der Jazz die Musik um sich herum befruchtet, seitdem er aus den Kaschemmen im tiefen Süden der USA ans Licht getreten ist. Die klassische Musik hat sich damit auseinandergesetzt, Hindemith, Eisler zum Beispiel, aber vor allen Dingen, der Begriff fiel bei Ihnen ja eben auch schon, der Pop. Wann ging das los?
Ja, im Grunde genommen sind ja Jazz und Pop gemeinsam gestartet und es gab immer gegenseitige Befruchtungen. Wenn ich jetzt auf ein konkretes Beispiel eingehen soll, dann fällt mir sofort Scotty Moore ein, der Gitarrist von Elvis Presley, der ganz stark von Charlie Christian beeinflusst war, der ja einer der Co-Erfinder des Bebop gewesen ist und in der Band von Benny Goodman gespielt hat. Und das geht dann weiter bei den Beatles, deren Produzent George Martin sehr stark von Benny Goodman beeinflusst worden ist, den Rolling Stones, deren Schlagzeuger Charlie Watts eigentlich aus dem Jazz kam, die immer mit Jazzmusikern wie Sonny Rollins beispielsweise zusammengearbeitet haben und ja auch hin und wieder mal auf ihren Alben vereinzelte Jazzstücke drauf hatten. Das zieht sich dann weiter durch Bands wie The Grateful Dead oder Künstler wie Jimi Hendrix. Da gab es immer eine Co-Beeinflussung gegenseitig mit Miles Davis und bis in die heutige Zeit. Wir haben das ganz stark im Heavy Metal, dass die Jazz-Einflüsse aufnehmen, gerade was die Solo- und Improvisationstätigkeit, die Brüche von Rhythmen betrifft und dann eben sehr, sehr deutlich im Hip-Hop, der doch von Anfang an Jazz-Elemente aufgegriffen hat, in seiner Keimzelle ja schon im Jazz auch enthalten war, über viele, viele Jahre, bevor Hip-Hop überhaupt Hip-Hop wurde. Und das zieht sich durch alle anderen Richtungen auch.
Das heißt, es geht vor allen Dingen um das Element der Improvisation, um den Rhythmus. Was ist da die genaue Verwandtschaft? Oder das Zitat?
Die Improvisation spielt natürlich auch eine Rolle, aber nicht die einzige Rolle. Es ist auch einfach ein gewisser Hang zum Unkonventionellen. Es sind Klangfarben, es sind Instrumentierungen und Arrangements, die da im Jazz auftauchen und dann wieder von der Popmusik aufgesaugt werden. Aber teilweise auch ganz gezielte Zitate, dass man sich auf Melodien aus dem Jazz beruft, auf bestimmte Alben aus dem Jazz beruft. Wir haben das in den 90er Jahren ganz stark gemerkt. Noch bevor das große Blue Note Revival da war, gab es plötzlich ganz viele Bands aus dem Alternative- und Hardcore-Bereich, die die Blue Note-Cover-Ästhetik übernommen haben. Also da geht es um ästhetische Elemente ganz allgemein, nicht nur um die Improvisation.
Es gibt auch Leute, die sagen, Jazz hat vielleicht seine besten Zeiten hinter sich. Zum Beispiel Archie Shepp, Saxophonist, in den 60ern Pionier des Avantgarde und Free Jazz, sagt, früher seien Jazzer aus dem schwarzen Ghetto gekommen, heute aus der Bourgeoisie, heute hätten sie Blues an der Uni studiert, deshalb sei Jazz im Grunde tot, dafür habe Rap den Jazz ersetzt. Ist das so? Stimmen Sie zu?
Teilweise schon. Also mir hat auch mal Sonny Rollins gesagt in einem Gespräch, wäre er heute jung, dann würde er keinen Jazz mehr spielen, weil Jazz im Mausoleum stattfindet. Da spielte er auf die Jazzclubs in New York an vor allem. Er sagte, man geht eine Treppe runter, in einen Keller und dort hängen dann Bilder von verstorbenen Jazzmusikern in Schwarz-Weiß und wer soll sich das als junger Mensch heutzutage noch antun? Und sicherlich hat der Rap einige Funktionen des Jazz übernommen, nicht nur in musikalischer Hinsicht. Der Pianist Robert Glasper, der ja als Jazzpianist bekannt ist, aber auch im Hip-Hop zu Hause ist, hat mal, nachdem ich ihn danach fragte, gesagt, Jazz ist Hip-Hop und Hip-Hop ist Jazz und das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Das sind nicht nur musikalische Elemente, die im Hip-Hop eine Rolle spielen, die vom Jazz übernommen sind, sondern vor allem auch die prompte Reaktion, die spontane Reaktion auf gesellschaftliche Zustände und Befindlichkeiten. Da ist der Hip-Hop viel, viel schneller als der Jazz in der heutigen Zeit. Im Jazz geht es leider viel zu oft nur um ein einziges Thema und das ist der Jazz selbst.
Und vielleicht ist das ja auch eine Frage der politischen Einmischung. 1964 wurde der Konkurrent zu Frankfurt eröffnet, die ersten Berliner Jazztage von keinem Geringeren als Martin Luther King. Er schrieb damals im Geleitwort, Jazz sei eine Musik des Trostes, der Ermutigung und des Triumphes. Das zeigt, dass Jazz früher vielleicht ja auch mal sowas war, wie die Begleitmusik für die Bürgerrechtler in den USA. Heute haben wir Black Lives Matter, aber man hat nicht das Gefühl, dass Jazz zum Sound einer Protestbewegung geworden wäre.
Naja, weil es ja auch keine richtigen Protestbewegungen mehr gibt. Ne? Also das sind ja eher vereinzelte Proteste. Ich glaube, das hat Mitte der 70er Jahre aufgehört. Der Protest hat sich sehr stark zugespitzt im Jazz und in anderen Kunstformen auch durch den Vietnamkrieg. Und als Richard Nixon abdankte und der Vietnamkrieg zu Ende war, da ist dem Jazz sein politisches Ziel ein wenig abhanden gekommen. Und Fusion-Musik hat sich durchgesetzt, wo es viel mehr um technische Aspekte ging als um inhaltliche Aspekte. Und diese Kompetenz hat der Jazz seitdem nie wieder zurückerobert. Wenn ich allerdings jetzt gerade in die USA gucke zurzeit, dann sehe ich wieder, dass da was passiert. Also speziell in Chicago und Los Angeles gibt es Szenen, gerade in der Verbindung von Hip-Hop, elektronischer Musik und Pop, die sich wieder sehr, sehr stark um soziale und politische Themen kümmern.
Wolf Kampmann, Musikjournalist und Schriftsteller, hat das Buch geschrieben, Jazz, eine Geschichte von 1900 bis übermorgen. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören H2 Kultur, der Tag. Wer hört denn sowas? Jazz ist anders und erklärungsbedürftig. Was nach Helge Schneider geradezu ruft. Er singt zwar über frohe Katzen oder gute Käsebrote, spielt aber auch auf fast jeder seiner CDs Jazz-Standards. Quatsch mit Jazz, wie er das selbst mal genannt hat. Und hat uns ja vorhin auch schon mal kurz eingeweiht in die Ursprünge des Jazz. Das setzt er nun fort. So klang das, als die Menschen mit dem Jazz aufrecht gehen lernten. Oder auch nicht.
Naja, war vielleicht ein bisschen zu modern für die damalige Zeit. Die Leute sind ja nicht so, dass sie schon wissen, was sie da machen, wenn sie da was machen. Naja, und die ganze Geschichte, Johann Sebastian Bach, der ja improvisiert hat, aber die Sachen aufgeschrieben hat, oder die wurden dann aufgeschrieben, war ja auch Trompetenfan. Dann kam die Baumwollfelder-Geschichte dazu, also die Gesänge, der Rhythmus, dann die Instrumentierung und bis zum New Orleans Jazz dauert es dann nicht mehr lange. Das ging eigentlich richtig schnell, wenn man jetzt bedenkt, dass wir vorher irgendwie ein paar Millionen Jahre verloren hatten. Und dann gab es auf einmal Jazz. Und dann ging es eigentlich richtig los.
Helge Schneider am Klavier, wo er den Anfängen des Jazz nachspürt und einen großen Bogen zieht. Irgendwie fließt im Jazz ja alles zusammen und so greifen Kategorien oder Schubladen oft auch nicht, sagt Fabian Dudek, ein junger Saxophonist aus Rüsselsheim, gerade mal 27 Jahre alt, der sich aber in der Szene schon profiliert hat und den Samstagabend beim Deutschen Jazzfestival morgen eröffnet. Nun haben wir eingangs darüber gesprochen, dass Jazz dem Klischee nach eher was für ältere Herrschaften sei, aber auch Fabian Dudek sagt, das stimmt gar nicht, wofür er selbst ja das beste Beispiel ist. Seine Kritiker attestieren ihm musikalisches Ungestüm und schrägen Gestaltungswillen. Dagmar Fuller hat ihn getroffen.
So klingt Fabian Dudek, wenn er zusammen mit der HR Big Band Musik von John Coltrane spielt. Mit solcher Musik ist er groß geworden, hat sie zu Hause mitbekommen, wurde zu Konzerten mitgenommen und wusste früh, ich will Musik nicht nur hören, sondern machen. Kategorien aber hatte er dabei nicht im Kopf und er tut sich noch heute schwer damit.
Ich habe mir nie gesagt, ich möchte jetzt Jazz machen. Das sage ich mir heute auch noch nicht. Also ich würde mich jetzt auch selbst nicht als den Vorzeige-Jazzer beschreiben, aber ich war halt immer in Gewässern unterwegs, die halt viel mit Jazz zu tun hatten oder halt auch als Jazz betitelt wurden. Also wenn man jetzt als Schüler Saxophon zum Beispiel spielen will, dann geht es halt schnell in die Richtung. Bei uns war das halt eine Schüler-Bigband, die hat dann alte, traditionelle Jazzmusik gespielt. Und dann später im Studium gibt es halt die Wahl, studiert man jetzt Klassik oder studiert man Jazz?
Da war die Entscheidung klar, denn im Jazz geht viel mehr Kreativität und Experimentierfreude. Ganz wichtig für Fabian Dudek, um eine eigene musikalische Sprache zu finden. Wie geht er um mit Vorurteilen wie Jazz? Ach, das ist doch Musik von alten Männern für alte Männer.
Die Musik soll für alle Leute sein, ob alt oder jung, ob Mann oder Frau oder egal was. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn das Leute in ihrem Kopf drin haben, wenn die das damit assoziieren. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man da an gewisse Musik denkt, die halt vor sehr, sehr langer Zeit passiert ist, die überhaupt nicht mehr aktuell ist. Ein Aspekt von Jazz, der sehr interessant ist, ist, dass die Musik sich immer und immer wieder neu entdeckt und immer neu entwickelt.
Ist ein junger Jazzer, der solche Musik macht, ein Außenseiter? Nein, überhaupt nicht, sagt Fabian Dudek. Erstens hat er als Jugendlicher auch Hardrock und Hip-Hop gehört. Zweitens war die Schüler-Bigband ein Ort, um neue Freundschaften zu schließen. Und drittens gibt's eine Menge junge Leute, die offen sind für Jazz.
Wenn ich zum Beispiel in Berlin spiele, dann sind da so viele junge Leute und die Läden sind schönerweise oft gut besucht und die Leute haben Spaß. Und dann spiele ich irgendwo anders. Manchmal ist es auf dem Land eher so, dass dann ein paar ältere Leute da sind oder bei den Jazzfreunden XY. Und ja, denen gefällt's oder gefällt es genauso wenig wie den jungen Leuten. Also ich sehe da jetzt keine Diskrepanz zwischen Alter.
Der Erfolg gibt Fabian Dudek recht. Er füllt nicht nur die Clubs in Deutschland, sondern ist mit seinem Quartett auch in anderen Ländern unterwegs. In Europa und auch schon mal in Ecuador oder Indien. Die Liste seiner Nachwuchspreise, Stipendien und positiven Kritiken wird immer länger. Am wichtigsten aber sind ihm offene Ohren für die Musik und sonst nichts.
Am liebsten möchte ich den Leuten gar nichts sagen, sondern die sollen es erstmal einfach erfahren. Und das, wenn die überhaupt schon zu dem Punkt kommen und sagen, ach, da ist ja jetzt gar keine Melodie oder was passiert denn da? Überhaupt dieses Gefühl zu haben, etwas anders aufzunehmen, jetzt im Vergleich zu, wenn sie die ganze Zeit Charts im Radio hören, das ist schon ein Gewinn.
Gerade haben wir gehört, dass Fabian Dudek sagte, er sei in anderen Gewässern unterwegs. Und das führt uns geradewegs zu einer Jazzband, die ebenfalls das Wasser, besser gesagt das Meer als Element in sich trägt. Sea, geschrieben S-I-E wie die weibliche Form und hinten ergänzt noch um ein A fürs englische Sea. Was Besetzung und Selbstverständnis der Band charakterisiert. Es handelt sich nämlich um eine rein weibliche Band. Alles Kolleginnen, die mal zusammen in München Jazz studiert haben, verbunden durch die kraftvolle Komponente des Meeres. Eine der vier Sängerinnen der Band ist Amelie Heidt. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Heidt, nur Frauen, mal in größerer, mal in kleinerer Besetzung. Warum arbeiten Sie bis auf Gastauftritte ohne Männer?
Weil wir einfach entschieden haben, beziehungsweise Antonia Dehring, die das Ganze ins Leben gerufen hat, hat sich gedacht, sie hat meistens die Situation als Sängerin gehabt, dass sie alleine unter Männern war und wollte das gerne ändern und hat dann ihre Freundinnen eigentlich zusammengetrommelt. Und wir haben dann 2018 unser erstes Konzert gespielt und so ist es dann entstanden, dass wir einfach eine rein weibliche Besetzung geworden sind.
Arbeitet es sich denn anders, nur unter Frauen, entspannter, lockerer?
Ich glaube, das Lockere entsteht dadurch, dass wir tatsächlich auch alle natürlich außerhalb des Musizierens sehr enge Freundinnen sind. Es ist sicherlich irgendwie anders, weil ich glaube, alle manchmal entspannter sind, weil sie vielleicht nicht das Gefühl haben, die ganze Zeit Vollgas geben zu müssen oder irgendwas beweisen zu müssen. Das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir da alle in der Hinsicht vielleicht entspannter sein können. Ich glaube aber, das ist natürlich auch was man sich selber macht, diesen Stress, Also das würde ich in keinster Weise unseren männlichen Kollegen irgendwie ankreiden, sondern man will natürlich dann auch immer besonders gut und besonders gut auch dastehen. Und daher kommt das, glaube ich, eher. Und das haben wir uns so ein bisschen genommen, dadurch, dass wir alle Frauen sind.
Wenn außerhalb der Szene über Jazz gesprochen wird, dann fallen tatsächlich ja meist nur Namen von männlichen Jazzern, vielleicht auch nochmal Billie Holiday oder Ella Fitzgerald, aber das ist ja auch schon lange her. Ist Jazz also nach wie vor eine reine Männerdomäne?
Das glaube ich nicht. Also wir haben tatsächlich jetzt in der deutschen Jazzszene ganz großartige Musikerinnen und das wird auch alles auf jeden Fall sichtbarer. Und tatsächlich, was auch sichtbarer wird, ist, dass es einfach auch Instrumentalistinnen vor allem gibt, weil tatsächlich, glaube ich, davor einfach sehr viel, wenn weiblich, dann Sängerinnen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall inzwischen, ändert sich das. Aber sicherlich ist auf jeden Fall noch die Mischung noch nicht 50-50.
Es gab mal, allerdings im Jahr 2016, eine Studie, die kam zu dem Ergebnis, dass Frauen in Deutschland nur 5% der Jazzkünstler ausmachen.
Wow.
Dann folgte ja auch eine Diskussion über Gleichberechtigung, auch über eine Quote im Jazz. Haben diese Diskussionen vielleicht auch was gebracht?
Bestimmt. Ich habe tatsächlich diese Diskussionen, also natürlich bekommt man sie mit und man bekommt sie natürlich auch von außerhalb viel an, also wir kriegen sie einfach oft an uns herangetragen, auch jetzt mit dieser Band, weil wir halt 7 Frauen sind und dadurch offensichtlich auffallen. Ich glaube, unsere Idee ist einfach eher, dass wir durch Aktionismus statt durch viel drüber reden eigentlich auffallen wollen und es einfach machen. Und natürlich alles Instrumentalistinnen auch sind und einfach dadurch merken, dass sich viel tut und dass wir dadurch, glaube ich, schon auch Vorbilder sein können und sich vielleicht auch andere Frauen oder auch vielleicht jüngere Frauen oder gar Mädchen denken, ja, das kann ich ja dann auch machen, wenn es die machen.
Das Meer, das Ihre Band im Namen trägt, früher haben Sie mit den Assoziationen auch in Ihren Videos gespielt, da stieg die Tubistin mit Taucherbrille aus der Adria oder es gab dann jemand mit Taucherglocke auf dem Kopf oder auf dem Cover oder bei Auftritten. Inzwischen haben Sie sich dem All zugewandt mit Astronautenanzügen und silberner Glitzerfolie. Ist es Ihre Art, Jazz auch zu verjüngen, frischer zu machen durch ein multimediales Gesamtkonzept, das sich auch optisch durchzieht?
Absolut. Also wir sind schon davon überzeugt, dass es wichtig ist oder auch heutzutage natürlich sehr wichtig ist, auch visuell einfach ein Bild zu geben und dass Leute einen Wiedererkennungswert haben. Deswegen machen wir das. Und tatsächlich macht uns halt die Performance auch sehr großen Spaß. Deswegen haben wir Bühnenoutfits, deswegen spielen wir mit diesen zwei Elementen von Wasser und Weltall und daraus setze ich das zusammen und tatsächlich ist ja auch unser Songwriting dem auch ein wenig angepasst.
Amelie Heidt, Sängerin bei der rein weiblichen Jazzformation C. Dankeschön. Helge Schneider ist großer Jazz-Fan und Jazz-Erklärer. Nachdem wir die Anfänge des Genres mit ihm vorhin kennengelernt haben, geht's nun um eine technische Frage. Braucht man fernab der Big Band eigentlich Noten dafür?
Noten im Jazz? Ich selber brauche keine. Sie sind manchmal für mich auch Hilfsmittel gewesen, wenn ich zum Beispiel nicht genau wusste, aus welchen Akkorden Stücke wie April in Paris zusammengesetzt sind. Und man kann das irgendwo mal nachlesen. Aber beim Improvisieren kamen Noten überhaupt nicht in Frage. Allerdings, wenn man etwas aufschreiben muss, beispielsweise für eine Big Band, weil die meisten Leute eben ohne Noten nicht spielen können, dann ist das schon ein Vorteil, wenn man das auch kann. Aber man muss auch für eine Big Band nicht unbedingt Noten schreiben. Duke Ellington hat auch keine Noten geschrieben für seine Bläser oder Count Basie. Die haben das einfach gefühlsmäßig untereinander irgendwie. Der eine spielt die erste Stimme, der andere die zweite dann. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Man muss nur viel, viel spielen. Und in unserer heutigen Zeit ist es, glaube ich, nicht mehr möglich. Heute ist so, da trifft sich so eine Big Band vielleicht jeden Dienstag oder jeden zweiten Dienstag. Und dann werden Noten verteilt, dann spielen die natürlich nach Noten. Die Gefahr ist, wenn man nach Noten etwas einstudiert, dass man, wenn man dann die Noten weggenommen bekommt, auf einmal wie der Ochs vom Berg steht und das gar nicht mehr spielen kann. Deshalb habe ich öfter mal, als ich eine Big Band geleitet habe Und mit der auf Tournee war, habe ich denen einfach mal die Noten weggenommen, kurz vor dem Konzert. Das war natürlich ein heilloses Durcheinander, aber ich habe das riskiert und dann haben die Jungs sich echt Mühe gegeben und dann kam teilweise auch wirklich was dabei raus.
Also wieder das Improvisieren, auf das wir ja schon zu Beginn der Sendung eingegangen sind. Helge Schneider mag im Jazz keine Noten. Er hat dem Laien gegenüber aber auch den Vorteil, dass er eine ganze Bibliothek an Klassikern im Kopf hat. Hier ist H2 Kultur der Tag. Wer hört denn sowas? Jazz ist anders. Und er ist vor allen Dingen, das haben wir heute Abend gelernt, in kein Schema zu pressen. Er ist ein lebendiges Genre. Aufregend oder widersprüchlich, provokant oder versöhnlich. Der Tradition verbunden oder von überbordender Neugier angetrieben. Als einen Spiegel solcher vielfältigen aktuellen Strömungen versteht sich das Deutsche Jazz Festival in Frankfurt. Über die Highlights in diesem Jahr Daniela Baumeister.
Was hat denn das mit Jazz zu tun? Es weist zumindest auf das Land hin, aus dem der Künstler kommt. Der Schlagzeuger Antonio Sanchez kommt aus Mexiko. 2016 diffamierte Donald Trump im Wahlkampf mexikanische Einwanderer als Bad Hombres. Seitdem ist Sanchez der Bad Hombre, der mit viel Wut und einem Album im Alleingang reagierte. Trump ist Geschichte, aber Antonio ist immer noch der Bad Hombre. In politischer Hinsicht wissen wir alle, was in den USA passiert. Oberflächlich gesehen scheint sich vieles verbessert zu haben, einfach aufgrund der Tatsache, dass Trump nicht mehr im Amt ist. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Dinge genauso schlecht sind wie vorher, wenn nicht schlimmer. Was hat sich bei Bad Hombre verändert? Es sind nicht meine Songs. Ich habe sie nur transformiert und es geht vor allem um soziale Gerechtigkeit. Ein Auftritt also mit politischem Anspruch. Denn Antonio Sanchez ist fest davon überzeugt, dass Musik die Welt verändern kann. Der Kölner Pianist Pablo Held glaubt das auch, im Großen und vor allem im Kleinen. Seit vielen Jahren spielt er in seinem Trio. Die drei sind nicht nur musikalisch unzertrennlich. Sich ins Unbekannte fallen zu lassen und dabei die Welt zu umarmen, das ist die große Kunst, sagt er. Und in der Corona-Zeit habe er gelernt, wie wichtig es ist, nicht nur an den nächsten Auftritt, den nächsten Job zu denken. Es gibt jetzt mehr Familienzeit, was sich auch wieder in der Musik spiegelt. Und wie sich dieses Embracing You auf die HR Big Band überträgt, mit der das Trio am Samstag auf der Bühne steht, wir sind sehr gespannt. Der Sonntagabend beginnt mit groovigem Avantgarde-Jazz, der uns ins Koma spielen soll. Oder was wollen uns die Musiker um den schwedischen Bassisten Petter Eldh mit dem Bandnamen Koma Saxo sagen? Auch Eldh hörte etwas anderes, Hip-Hop nämlich, bevor er durch Charlie Parker zum Jazz kam. Koma muss nicht sein, aber mal so richtig durchschütteln und aufwühlen, das ist schon sehr okay. Dass Petter Eldh auch anders kann, zeigt er im zweiten Konzert am Sonntag. Da spielt er mit Lucia Kadoc und Otis Sandieu Standards.
Das ist hier meine Chance, irgendwie Leute zu finden, mit denen ich Standards spielen kann, weil ich das schon lange mal wollte und habe dann verschiedene Sessions gemacht und dann, genau, Otis und Petter, das war einfach magisch in der ersten Probe. Speak low, when you speak loud, our summer day withers away,
too soon, speak low. Und noch ein Sänger wird den Sendesaal mit seinem Sound füllen. Aber Andreas Scherer, der auch aus der Schweiz kommt, ist viel mehr als ein Sänger. Er beatboxt, jodelt, trompetet und macht alles, was aus einer Kehle kommen kann und vielleicht noch mehr. Als Jazzvokalist wurde er bekannt mit der Band Hildegard lernt fliegen. In Frankfurt erfindet er neue Grooves in dem Projekt A Novel of Anomaly. Und dieses Stimmwunder wird dafür sorgen, dass es glüht und brennt und Funken schlägt und wir alle ein bisschen mitfliegen.
Musik. Es gibt also bis Sonntag viel zu entdecken. Wenn Sie mögen, auch direkt nach uns. Ab 19 Uhr überträgt HR2 den Vokalzauberer Andreas Scherer, der aus seiner Stimme, wie wir gerade gehört haben, alles Mögliche und Unmögliche rausholt. Morgen dann unter anderem die HR Big Band zusammen mit dem Trio Pablo Held und den Chef der HR Big Band haben wir jetzt schon zu Gast, Olaf Stötzler. Guten Abend.
Hallo, guten Tag.
Herr Stötzler, Sie sind außerdem einer der Programmverantwortlichen des Deutschen Jazzfestivals. Letztes Jahr war das ja nur eine sehr abgespeckte Variante, Corona-bedingt. Das muss für Sie und die Musikerinnen jetzt ein ziemlicher Nervenkitzel sein, wieder vor größerem Publikum zu spielen mit dem vollen, den großen Sound der Big Band.
Ja, vor allem ein großer Genuss, würde ich mal sagen. Nervenkitzel, nun ja, wir sind froh, dass wir wieder gekitzelt werden können, in der Tat. Und haben aber mit der Big Band gerade ja schon seit August wieder Konzerte gemacht vor Live-Publikum. Also davor tatsächlich hatten wir eine 10-monatige Pause. Also,
aber Sie sind jetzt nicht aus der Übung.
Nein, wir sind nicht aus der Übung, das wollte ich damit sagen. Und freuen uns aber natürlich vor allem mal wieder in der wunderbaren Atmosphäre und in dem Surrounding vom Festival auftreten zu können. Das ist natürlich immer klasse, weil es gibt ja auch uns eine Spielwiese für ganz, ganz besonders tolle Projekte.
Die HR Big Band hat während des ersten Lockdowns angefangen, kostenlos zu streamen. Das ist ziemlich gut angenommen worden und das wollen Sie neben den Konzerten auch weiterführen. War Corona in dieser Hinsicht auch eine Chance?
Kann man so sagen, auch wenn es mir schwerfällt, das als Chance zu bezeichnen. Aber jede Krise hat auch irgendwo einen Anstoß, um es mal so zu sagen. Und das war natürlich einer, das ist ganz klar. Wir haben das gemacht, damit haben wir uns über die Zeit sozusagen gerettet. Wir haben das sehr intensiv gemacht, wir haben auch viel gelernt. Wir hatten doch auch Erfolg und haben gelernt, mit dieser Situation umzugehen und diese Zeit eben zu nutzen und zu überbrücken. Aber jetzt geht es ja live weiter, also von daher, das ist natürlich viel schöner.
Sie planen die Saison inzwischen ja in kleineren Schritten. Abos bieten Sie noch nicht an, um nicht möglicherweise dann im Nachhinein Konzerte wieder absagen zu müssen. Sie wollen in Zukunft auch mehr experimentieren. Zum Beispiel gibt es seit letztem Monat Spotlight Jazz. Da steht dann immer ein Werk oder eine Stilepoche im Vordergrund. Es geht also auch mehr um Vermittlung.
Ja, also ich denke, das steht uns ja gut an als Band, die hier im Hessischen Rundfunk als öffentlich-rechtlichen Sender betrieben wird. Also das haben wir natürlich auch schon immer getan, Vermittlung, das ist völlig klar. Bloß mit Spotlight Jazz haben wir jetzt nochmal ein neues Format sozusagen entwickelt. Und ansonsten hoffen wir eben, dass wir unsere anderen Vermittlungsaktivitäten, die wir auch natürlich lange auf Eis legen mussten, weil die Klassen ja nicht zu uns kommen konnten. Also es gab keine Schülerkonzerte, es gab keine Probenbesuche, es gab keine Soundcheck-Veranstaltungen, das sind so spezielle Werkseinführungen, Konzerteinführungen für Schulklassen etc. pp. Und Spotlight Jazz ist jetzt einfach mal wieder, ja, haben wir wieder Zeit, was Neues auszuprobieren und das ist schon mal ganz gut angenommen worden.
Stichwort Bildungsauftrag, Sie wollen ja auch gerade an ein jüngeres Publikum ran. Jetzt ist das so ein bisschen schwierig, denn Jazz lässt sich jetzt nicht so wegkonsumieren wie, sagen wir mal, ein Tweet. Es braucht Zeit, wirkt erstmal kompliziert, ist nicht so eingängig vielleicht auch, setzt vermeintlich einiges voraus an musikalischem Vorwissen. Also alles nicht so ganz ideale Bedingungen, um eine junge Zielgruppe zu erreichen. Wie wollen Sie dann trotzdem für den Jazz werben?
Ich wäre da nicht so pessimistisch. Ich würde auch die jungen Leute nicht so unterschätzen. Wir machen nichts, was wirklich snackable ist. Aber es gibt, und da muss man bloß mal in die Szene gucken, es gibt genügend Clubs. Jazz ist sicher kein Massenphänomen, aber gerade hier in Frankfurt auch wieder mit Clubs wie dem Jazz Montez zum Beispiel oder dem Atelier Frankfurt haben sich gerade in den letzten Jahren Spielstätten etabliert, wo eigentlich das Publikum um die 20 ist, die Musiker meistens die Älteren. Und da wäre ich also nicht so pessimistisch, dass es das auch mit einem Jazz irgendwie gelingt. Und man muss es natürlich trotzdem tun. Man muss natürlich sich ausdenken, was man da macht. Und es kommt immer ein bisschen auf die Programme an, selbstverständlich.
Und Sie denken sich was aus?
Also Programme, die eben in einer guten Art versuchen, diese Flamme weiterzugeben und auch zu erklären, wie zum Beispiel Spotlight Jazz oder auch mit jungen Künstlern auf der Bühne zu stehen, die aktuell gerade angesagt sind. Jazz ist völlig flows in all directions, wie man immer so schön sagt. Er nimmt ja von allen musikalischen Einflüssen was auf. Also von daher, da gibt es genügend Sachen, die wir auch zu uns bringen können, die aus einer Jugendkultur stammen. Und von daher, wenn wir das machen, haben wir auch ein junges Publikum.
Die HR Big Band hat ja während Corona viel mit Künstlern aus der Region zusammengearbeitet. Schon allein aus dem Grund, weil ja niemand reisen konnte. Setzen Sie das fort in Zukunft?
Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Also sicher nicht mehr in der Intensität. Das ist vielleicht eine der, ja, in Anführungsstrichen Chancen gewesen, die uns da Corona geboten hat. Aber natürlich wollen wir das machen, weil das war für uns alle wirklich eine klasse Erfahrung. Und ein übrigens, der jetzt auf den Brettern hier stehen wird demnächst am Samstag, der Fabian Dudek, der war ja auch bei uns, bei der Big Band. So bin ich drauf gekommen. Den wir
schon vorgestellt haben im Verlauf der Sendung. Genau.
Und so kam ich auf den eigentlich und habe den näher kennengelernt. Und er war als Solist bei so einem Projekt Act Local haben wir das ja damals genannt, Focus Rhein-Main. Und so kam der jetzt hier zum Festival. Also das verquickt sich alles miteinander und wird sicher fortgeführt.
Sind jetzt die kommenden Tage, der Abend heute für Sie vor allen Dingen Stress oder werden Sie dann auch mal in Ruhe so richtig lauschen können?
Mit Sicherheit das Letztere, ganz ehrlich. Also ich meine, den Stress, den gibt es meistens eher so im Vorfeld. Und dann kommt die Ruhe vorm Sturm. Ich habe auch ein super Team, die das jetzt wirklich alles durchführen. Und ja, ich denke, ich kann ein bisschen genießen. Ja, also wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, das kann natürlich auch noch sein. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus.
Vielen Dank, Olaf Stötzler, Chef der HR Big Band und einer der Programmverantwortlichen des Deutschen Jazz Festivals. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Er muss ja gleich dort auf die Bühne. Es war H2 Kultur, der Tag. Wer hört denn sowas? Jazz ist anders. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Deutschen Jazz Festival, das H2 nun gleich live aus dem Sendesaal überträgt, sollten Sie es zeitlich nicht einrichten können. Das Festival läuft noch bis Sonntag, da gibt es also noch etliche weitere Gelegenheiten.